Torregons Tavernenplausch. Ein Podcast des Torregon Münster e.V.
Heute mit
Markus.
Markus?
Ja, Silke, Entschuldigung.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Und frisch im Kino, frisch in unseren Köpfen, frisch gesehen mit Herz, Hals, Nase, Ohren oder so ähnlich. Star Wars Episode 7.
Jo.
Das Erwachen der Macht. So, ist denn bei euch auch was erwacht?
Ja, meine Stimme ist wieder da seit gestern.
Ja, dass ich Disney hasse. Mein Hass auf Disney ist erwacht.
Warum?
Ach Gott.
Ja.
Also wir sagen vielleicht gleich später. Auch mal, wir spoilern natürlich, ne? Also wenn ihr jetzt noch nicht im Kino wart.
Ausmachen.
Jetzt ausmachen, alle anderen, schnallt euch an auf einen tollen Flug. Dein Hass auf Disney ist erwacht, ja?
Ja.
Weil du jetzt noch 2 Jahre warten musst, bevor es weitergeht.
Nein.
Schneller, komm, erzähl's.
Weil die den Held meiner Kindheit getötet haben. Ich meine, das war ja konsequent, aber muss man sowas tun?
Ja.
Ja.
Es war konsequent, Silke, das hast du richtig erkannt.
Aber es ist der Held meiner Kindheit. Ja, ich war 10, als mein Bruder mich in diesen Film geschmuggelt hat. Und es war meine erste große Heldenliebe. Ja. Und jetzt einfach tot. Nein.
Tja.
Und sagt nicht, das ist nicht verifiziert, weil man ihn hat nicht da liegen sehen, ja?
Tatsächlich könntest du ein bisschen Hoffnung haben. Auf der Europa-Premiere ist nämlich halt die die Präsidentin von LucasArts genau interviewt worden und wurde gefragt, wer denn in der nächsten Episode so alles an Darstellern dabei sein wird. Und da ist unter anderem auch der Name von Harrison Ford gefallen. 3 Möglichkeiten. Entweder war das eine riesengroße Nebelkerze. Das zweite, sie werden eine Rückblende drin haben. Oder die dritte Möglichkeit, wenn auch unwahrscheinlich, Han Solo hat das irgendwie überlebt.
Also ich sag Nebelkerze sage ich nicht, sondern ich sag Rückblende.
Ja, Rückblende, da tippe ich auch
drauf. Ja, ich denke auch Rückblende, weil alles andere wäre sehr inkonsequent.
Ja, und vor allen Dingen würden alle zukünftigen Tode, in Anführungsstrichen, werden auch dann irgendwie in Frage gestellt. Also,
aber ich meine, er wird definitiv nicht so wiederkommen wie Darth Vader oder Yoda, weil er war ja kein Jedi.
Ja, aber... Ja,
so würde ich das auch sehen.
Ich denke einfach, es ist halt daran auch sehr schön zu sehen, was man mit den alten Helden hier gemacht hat, dass man sie ja quasi neue Positionen hat einnehmen lassen. Wenn man mal guckt, sich diesen Film ja anguckt, hat Han Solo ja quasi die Rolle des Mentors inne, die ja quasi Obi-Wan in Episode 4 hatte.
Richtig.
Und es ist nun mal, wenn du diese klassische Heldenreisen-Mythologie nimmst, auf die Star Wars halt immer basiert, muss der Mentor halt einfach sterben. Folglich eigentlich hätte Han Solo sogar eine halbe Stunde eher sterben müssen, wenn man sich strikt genommen dran hält.
Ich auch nicht gleich.
Ja, aber ich meine, so gesehen hast du recht, weil ich meine, der Film ist ja wirklich fast eine 1:1 Kopie von Episode 4. Also da hat Disney jetzt nicht so viel Neues gewagt an, ich sag mal jetzt mal, an Geschichten erzählen und an Inhalten. Der Film an sich ist super gut gemacht. Also ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt. Es kam auch wirklich Star Wars, ich sag mal Episode 4 bis 6 Feeling auf. 1 bis 3 lasse ich jetzt mal einfach außen vor. Das ist eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Und wie soll ich sagen? Also es sind ein bisschen zu viele Parallelen zu Episode 4. Also ich habe jetzt echt Angst vor Episode 8.
Ja, aber ich glaube, das wird nicht mehr so 1:1 werden. Also ich glaube einfach, dass man jetzt hier wirklich eine sichere Bank in dem Sinne fahren wollte und jetzt halt wirklich erstmal gucken wollte, dass man quasi die alten Fans abholt, die neuen Fans abholt und das Ganze jetzt irgendwie zusammenbringt.
Aber hör mal, also in Episode 4 war es die Karte des Todessterns, der eine Schwachstelle zeigte. Jetzt in Episode 7 ist eine Sternkarte, die den Zufluchtort von Luke Skywalker. Beides Mal wird es in einen Druiden geschafft. Beides Mal wird der Druide quasi abgeworfen, damit er die Pläne in Sicherheit bringen kann. Beides Mal trifft der Druide jemanden, der ihm hilft. Und beides Mal gelingt dann die Flucht und dann wird auch noch der Großangriff gestartet und der Planet hat auch noch die Starkiller-Basis.
Ich wollte gerade sagen, beides Mal hast du einen Todesstern, der eine Schwachstelle hat. Ja, also es gibt schon ein bisschen viel Parallele.
Ja, klar ist das viel Parallele, aber ich meine, andererseits, stell dir mal vor, sie hätten jetzt was komplett Neues gemacht und es wäre in die Hose gegangen, dann hätten sie all ihre ganzen Pläne für die nächsten 5 Jahre im Grunde in die Tonne drücken können, weil eins ist auch klar, noch ein Episode 1 hätte dieses Franchise wahrscheinlich so nicht unbeschadet überstanden.
Stimmt.
Ja.
Da hast du allerdings recht.
Und deswegen wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, ich meine, das ist auch das Coole, was dieser Film geschafft hat, dass er es geschafft hat, quasi das Feeling der alten Filme nochmal aufleben zu lassen, das in eine modernige Jetztzeit zu transportieren und dann sozusagen man dann gucken kann, dass es von hier aus weitergehen kann. Ich meine, wir werden nächstes Jahr schon die Anthology-Filme haben, wo sicherlich oder hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr Experimentierfreude dann auch drin vorkommt. Und das zweite wird sein, wie es dann mit Episode 8 und 9 weitergeht. Das wird ja auch was völlig Neues, weil da wird dann ja auch ein neuer Regisseur und so weiter verantwortlich sein. Also ich denke schon, dass man da dann, ich meine, wenn Abrams halt eins kann, dann sind es quasi diese Neustarts. Das hat er damals ja auch vor ein paar Jahren bei Star Trek gezeigt.
Jo.
Und von daher bin ich aber auch froh, dass er jetzt quasi sozusagen das jetzt weitergibt, weil wenn er eins nicht kann, dann sind es Enden, siehe Lost.
Nee.
Ja. Ja, das muss man mal kleiner Knaller zu sagen.
Ja, das stimmt natürlich irgendwo. Ja, gut, also was ich auch sagen muss, also jetzt mit Episode 7, klar, man hat da irgendwie auf was Altbewährtes gesetzt, was ja halt schon mal sehr gut funktioniert hat. Und genauso wie auch in Episode 4 bringt in Episode jetzt auch erstmal wieder man das Ganze irgendwo so ein bisschen in Stellung. Man guckt halt, wen haben wir jetzt halt an neuen Personen damit bei? Ja, die muss man ja auch erstmal vorstellen. Und das hat ja eigentlich schon mal ganz gut funktioniert. Mhm. So, ja, man verrät ja auch noch nicht über alle Charaktere ihren wahren Hintergrund. Ich meine, wer jetzt der dunkle Lord ist, das wissen wir jetzt. Also der Kleine, nicht der Große. Wo der herkommt, das wissen wir noch nicht.
Genau.
Ja, so, ja, mit Rey, da dürfen wir mal munter spekulieren, wer das.
Wir wissen nur, welchen Großvater sie hat.
Oh, ja.
Ja,
ja, das hat sie doch in der Vision, das Maskanada hat ihr das doch gesagt, dass ihr Großvater Darth Vader ist. Und jetzt kann man wieder spekulieren, ob sie Tochter ist von Luke oder Tochter von Leia.
Ich sage es, die Tochter von Luke. Also alleine die Parallelen zu Luke. Es sind einfach mehr Parallelen im Film da, alleine schon, weil das dann ja auch so ist, dass quasi, ich glaube nicht, dass die Solos quasi ihre Tochter dann auch noch irgendwie da hätten aufgegeben und sie dann auf diesem Wüstenplaneten da abgesetzt hätten. Wobei spannend war.
Ja, aber wieso nicht? Warum sollte das nicht sein, dass sie, also Kylo Ren ist ja irgendwie knappe 29 Jahre alt und Rey soll ja 19 Jahre alt sein.
Ja.
Warum sollte nicht das so sein, dass sie gleich in Sicherheit gebracht wurde, bevor Kylo da irgendwas mitkriegt oder?
Ja, kann auch sein, aber ich baue ja, da eher darauf, dass die Parallelen, also eher quasi ja auch auf Luke Skywalker sprechen. Ich meine, du hast das ja gesehen auch in dieser Vision, dass quasi das Raumschiff, wo ja impliziert wurde, dass Luke drin sitzt,
ja, richtig,
dann auch wegfliegt, sie dann da auch mit Han Solo steht in dieser Vision.
Ja.
Mhm. Und ich meine, das ist die Stimme von Han Solo, die da sagt. Hörst du ja eine Stimme, die sich feststellt. Also, und das ist die Stimme von Han Solo, definitiv, meine ich.
Und dann noch geiler ist, dass Leute natürlich gehört haben wollen in der quasi in der Szene, wo sie nach dem Lichtschwert greift.
Ja, ja,
dass dort halt das klassische Luke-Theme Burning Homestead kommt, was für Luke ja quasi so das Erwachen, der Erwachungsmoment sozusagen
ja,
war.
Ja, ja.
Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das seine Tochter sein wird. Wobei das andere natürlich jetzt auch nicht auszuschließen ist. Aber ist ja auch schon schön, wenn da, ich sag mal, jetzt noch nicht gleich alles offen ist, wer da wessen. Wobei Kylo das auch, glaube ich, weiß, weil das sieht man ja quasi, als er die Meldung bekommt, dass die Karte in dem Druiden weggekommen ist, sieht man, also hat man so das Gefühl, dass bei ihm so leicht der Puls steigt. Und als er dann hört, dass der Druide ein junges Mädchen getroffen hat, tickt er ja völlig aus und verstöhnt er erstmal sein Büro.
Ja, der hat ein leichtes, wie soll man das nennen, freundlich? Der hat ein leichtes Kontrollproblem.
Hobby-Choleriker, sage ich da immer zu.
Ja, nun, aber daran sieht man ja auch, dass seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist. Also was ja auch noch entscheidend ist.
Ja, ich wollte sagen, man sieht ja so viel daran. Und ich finde, die haben den Charakter eigentlich total super angelegt. Also gerade weil er so im Zwiespalt ist und sich überhaupt nicht beherrschen kann, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, sprich weder, dass er total böse ist, noch dass er sagt, oh, ich spüre noch ein Ziehen der guten Seite, sie will mich wieder rüberziehen. Und dies wird ja wirklich super zwiespältig dargestellt, dass er so jähzornig ist, dass er unbeherrscht ist, dass er sich nicht unter Kontrolle hat und eigentlich auch seine Wut, die er in sich hat, an falsche Sachen auslässt und noch gar nicht reif ist, das Ganze zu verarbeiten.
Ja, ja, das will er dann ja auch versuchen, dann quasi mit dem Mord an seinem Vater dann ja quasi...
Ja genau, willst du mir helfen, mich zu retten? Und nee, mich zu retten nicht. Was sagt er nochmal? Willst du mir helfen?
Ich bin innerlich zerrissen, hilf mir.
Ah ja, genau. Ja, irgendwie
sowas. Wir haben den Film halt auch erst nur einmal gesehen. Ne?
Ja.
Ja, und ich habe ihn ja jetzt zweimal gesehen. Und beim ersten Mal habe ich ja echt so gedacht, das war so wirklich, dass er Rüvatan nehmen will. Aber im Nachhinein, wo ich ihn jetzt das zweite Mal gesehen habe, meint er das gar nicht, er soll ihn rüberziehen. Er soll ihm einfach nur helfen, praktisch die dunkle Seite zu betreten.
Ja, das
meint jetzt... er mit diesem, ich bin innerlich zerrissen, hilf mir.
Ja, genau. Also für Kylo war das klar, hier, hilf mir auf die dunkle Seite. Weil er will ja nicht zu der Guten gehören. Nur das Problem ist, er hat immer noch Anzeichen in sich, dass er halt noch Gutes in ihm ist. Und das will er ja eigentlich zerstören, indem er halt eben seinen Vater umbringt. Und du hast völlig recht, dass das also für Han Solo, der das natürlich nicht richtig versteht, aber so drauf gemünzt ist, dass er halt eben Han Solo töten muss, damit er halt den Weg, den dunklen Pfad begehen kann.
Ja, wobei das ja auch in dem Sinne noch inkonsequent ist, weil er ja auch immer noch eine Mutter hat. Da ist die Frage, ob das vielleicht in Episode 8 und 9 nochmal irgendwann wichtig wird, weil das ist ja etwas, was zum Beispiel die Skywalker in dem Sinne ja nie hatten. Eine Mutterfigur, die Leute nochmal quasi dann wieder zurückholt.
Ja, richtig.
Das dann quasi schafft, ihren Sohn sozusagen dann wieder auf die helle Seite zurückzuziehen.
Ja, da muss ich aber jetzt aber gleich nochmal eben auf Carrie Fisher als Generalin Organa, da Leia Organa drauf sprechen zu kommen.
Ja.
Also für mich hat sie irgendwie seltsam, ich sag jetzt mal, steif geschauspielert. Also
ja.
Die stand da, die lief da so komisch wie so ein Roboter. Also ich weiß nicht. Das Interessante ist ja, man hat sie ja jetzt in diversen Shows, wo sie Promo-Touren und Aktionen gemacht hat für Episode 7. Da war die total locker drauf, total gut und kam mit Leuten in Gespräch und hatte richtig Spaß und die hatte ja auch richtig Witz drin. Und in dem Film war da überhaupt gar nichts von zu sehen. Also ich hätte mir echt ein bisschen mehr Carrie Fisher bei Generalin Leia gewünscht. Weil das war für mich so echt...
ja, alleine, ich meine, allein Mark Hamill wirkt, obwohl man ihn wirklich nur ja in einer Szene sieht, wirkt das also authentischer als die ganzen Szenen, die man mit Carrie Fisher sozusagen sieht.
Ich finde, dieser Witz kommt auch nicht rüber. Diese Spielbälle, die sie sich sonst immer mit Harrison Ford zugeschmissen hat, kommt gar nichts rum. Es blitzt zwar mal auf, wenn sie sagt, und sagt jetzt ja nicht Todesstern, da ist das zwar mal kurz zu spüren, aber alleine dieser Dialog, wo sie sagt, ich liebe dich, und er sagt gar nichts, das ist völlig falsch, denn eigentlich hätte er sagen müssen, ich weiß, weil das ist der Running Gag zwischen den beiden, der kommt da gar nicht zum Beispiel. Also ich glaube, so diese Spielfreude, die sieht man wirklich am ehesten noch bei Harrison Ford.
Ja, das sowieso, also Harrison
Ford trägt auch richtig Spaß gehabt, nochmal diesen alten Haudegen zu spielen.
Mhm. Ne? Ja. Das macht er ja auch gut.
Ja, ich finde, das macht er absolut perfekt. Ja,
und für mich, die super Überraschung war halt eben die Daisy Ridley als Rey. Die hat mir einfach richtig gut gefallen. Die war von Anfang an sofort Sympathieträgerin und der nehme ich doch alles auch so ab, was da passiert ist. Mhm. Außer jetzt halt eben, dass sie schon, also seit sie 5 ist, da auf diesem Planeten abgesetzt wurde und dann da in aller Ergebenheit Schrott sammelt und dann auf ihre Familie wartet. Also das, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, dass da jemand... aber es kann ja auch sein, dass es an irgendeiner Konditionierung liegt oder so, weil wir wissen ja, das Erwachen der Macht war ja eigentlich auf sie gemünzt, auf Rey, dass bei ihr dann irgendwie mal, ich sag mal, ein Schalter umgelegt wurde oder irgendwelche Mauern eingebrochen sind, die dann halt eben ihr altes Ich oder was auch immer es ist, befreit haben, sodass sie sich bewusst wird, wer sie ist oder was sie kann.
Ja, die Frage ist halt auch, dass wir da noch nicht genau wissen, was da ja passiert ist. Also wir haben ja nur diese kurze Vision sozusagen gesehen. Und da ist ja zum Beispiel auch die Frage, da sitzt, also es ist auf Jakku sitzen ja nun auch, da sitzt ja zum Beispiel auch dieser nette alte Mann da im Zelt, von dem wir ja auch noch nicht genau wissen, wer er war.
Also du weißt, der den Max von Sydow gespielt hat.
Genau. Ja. Wo dann ja quasi auch Poe Dameron da ja landet und der ja offensichtlich auch Leia zu kennen scheint, wie man ja aus dem Dialog raus.
Ja, richtig, kann. Weil er hat ja für Leia diese Information besorgt und gibt sie ja Poe, damit er sie dann sicher nach Leia bringt.
Vor allem ist das ja, ich meine, er ist wirklich, also er hat diese Information, da muss man ja auch erstmal fragen, woher hat er die? Das zweite ist, er sitzt dann auf demselben Planeten sozusagen, wo sozusagen dann ja auch
Ray
sitzt, genau, und vielleicht hat er ja tatsächlich dann auch so eine ähnliche, ich sag jetzt mal, Funktion, wie Obi-Wan das ja quasi auch mit Luke gemacht hat. Das
Ganze ein bisschen aus der Ferne beobachten.
Genau, aus der Ferne beobachten und andererseits ist halt auch so, ich meine, wo soll sie denn auch sonst hin? Ich meine, sie hat ja auch sonst nichts anderes, wenn du mal guckst, was sie da für den Schrott, den sie da gesammelt hat, bekommt.
Eine Vierteltagesration,
wenn du nicht gerade den meistgesuchtesten Droiden der Galaxis bei dir hast, kriegst du da so eine halbe Nahrungsration und dann bist du damit, dann war's das für den Tag, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich meine, Jakku sah eh geil aus. Also man wusste ja nur, dass es so da mal diese Riesenschlacht gegeben haben muss und dass man da nur diese alten ganzen Raumschiff-Wracks und so weiter da sieht. Das fand ich, sah richtig gut aus.
Das sah auch richtig gut aus. Obwohl bei den anderen Sachen haben sie sich jetzt nicht so sehr auf exotische Planeten da jetzt mal verlegt.
Nee, das war eher so eine sichere Bank, wobei...
Weil die haben ja eigentlich alles, ich sag jetzt mal, natürliche Umgebung genommen, also ob jetzt Wald ist oder See mit Bergen im Hintergrund, das war ja eigentlich relativ erdähnlich.
Ja, wobei ich schon natürlich für es für Ray ein guter Kontrast war, der auch gut rübergebracht wurde, wo sie halt dann sagt so, wow, ich habe noch nie so viel Wald gesehen und so
oder
weiter,
so viel Grün,
was sie halt nur Jakku kannte. Richtig cool fand ich aber auch, als dann das erste Mal der Millennium Falke auftauchte. Also das war echt so das erste Mal das Gefühl, dass man nach Hause gekommen ist. Ich meine, vorher war ich so ein bisschen skeptisch, weil man hatte so die Scroll, die lang lief und da stand drin, so der beste Rebellenpilot wurde losgeschickt und du denkst, das automatisch so Han Solo im Kopf, Luke Skywalker und dann steht er da und lässt, also, und dann so, okay, du weißt das erst noch nicht so ganz einzuordnen und da war es wirklich so das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, so, also du siehst den Falken ja einmal kurz im Bild, da habe ich erst schon gedacht, wow, Moment, das war doch der Millennium Falke und dann heißt es ja nur so, koreanische Schrottmühle und dann drehen sie ja um und rennen in den Millennium-Falken rein und fliegen los und denkst,
die Schrottmühle wird's doch tun.
Genau. Und dann denkst du so, yeah, das war das erste Mal, also wirklich so, yo, du bist zu Hause, das ist Star Wars, wie du es kennst.
Ja, vor allen Dingen war das so noch so cool gemacht, ist ja, Rey und Finn flüchten ja vor der First Order, die ja den Ort da angreift, in dem die sich gerade aufhalten und dann hauen die ab und sagen, wir brauchen unbedingt ein Flugzeug oder ein Raumschiff und dann hier geradeaus, also die rennen ja gerade auf eins zu. Was ist mit dem rechts? Also die Kamera schwenkt nicht nach rechts, sondern bleibt nach geradeaus gerichtet und die Ray guckt zur Seite, sagt einfach nur, das ist ja nur Schrott. Die rennen weiter, dann wird ja das Raumschiff vor ihnen direkt angegriffen und explodiert und dann drehen sie sich um, die Mühle wird es vielleicht doch auch tun und dann sieht man erst, es ist der Millennium Falcon.
Ja, vorher siehst du halt nur so ein Stück vom Millennium Falcon, so ganz kurz einmal, dass du denkst, okay, das könnte doch der Millennium Falcon sein.
Genau,
und dann,
könnte.
Volles Bild und denkst du,
aber genau der gleiche Spruch, den Luke auch losgelassen hat in Episode 4.
Genau.
In der Landebucht kam und dann, die Mühle ist ja
so schön. Da habe ich auch wieder ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt.
Ja, das hast du ja eh, ich meine, BB-8 ist ja im Grunde auch, alleine wie er da durch die Wüste rollt. Ich meine, BB-8 fand ich aber auch richtig cool, also als neuen.
Ich fand ihn auch gut animiert, also er gefällt mir richtig gut.
Ja, der ist
gar
ja
nicht animiert.
Der ist nicht animiert.
Der ist nicht animiert. Nein,
der dann ist das ja noch cooler.
Der funktioniert hundertprozentig so, wie du ihn gesehen hast. Außer jetzt so bei den Special-Effekt-Sachen, wie er im Millennium Falcon da hin und her rollt und damit einmal seine Seile spannt, um sich da festzuhalten.
Aber du kannst den zum Beispiel als Modell kaufen für, ich glaube, mittlerweile fast 200 Euro.
Ja, aber dann in irre klein. Aber ist auch egal. Aber es war auf jeden Fall kein Computer-Ding, sondern die konnten wirklich mit dem Roboter so interagieren, so wie man ihn jetzt im Film gesehen hat. Die haben das genau so hingekriegt.
Ja, das war ja auch, ist ja auch eh cool an dem Film, was sie ja auch echt verstanden haben, im Gegensatz zu Episode 1 bis 3, wo man ja wirklich alles an CGI draufgeworfen hat, was ging, während dass man jetzt auch wieder gesagt hat, okay, wir machen Sachen von Hand, wir bauen Puppen, wir machen Modelle.
Ja, ist ja genauso, genau, die Szene in Mascanadas Burg, beziehungsweise Taverne, wo man da reingekommen ist, da hast du ja wieder innerhalb von 10 Sekunden, hast du ja wieder 100 Außerirdische gesehen.
Ja,
und
es
ist... alle irre unterschiedlich und alle richtig toll ausstaffiert. Und ich wette, wenn es da jetzt wieder so ein hier Who is Who ist, zu jeder Figur gibt es wieder eine eigene Geschichte, ja, wer was wie wo ist. Also das ist schon wirklich... Und vor allen Dingen, es sieht... Wie soll ich das jetzt sagen? Es sieht echt, echt aus. Man nimmt die Figuren so an, weil man sich vorstellt, so könnten Außerirdische aussehen im Star Wars-Universum.
Was ich halt faszinierend finde, es spielt eine Band.
Ja, so leicht Reggae-mäßig.
Das ist total faszinierend. Es spielt wieder eine Band. Es ist auch wieder Episode 4. Und, ne? Das ist schon, wenn du die Band siehst, du siehst auch wieder, ja, das ist eine außerirdischen Band.
Ja, ja, wobei das...
Ich hätte nur noch cooler gefunden, wenn sie wirklich exakt das gleiche Lied gespielt hätten.
Wie nein, das wäre nicht cooler gewesen. Nein.
Ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Ich meine, das hast du ja tatsächlich auch sonst schon mal in vielen Computerspielen gehabt. Also ich glaube, der Gag wäre dann auch ein bisschen totgeritten. Aber so fand ich, war das schon sehr stimmungsvoll. Einfach auch so... ja, sehr cool ist halt natürlich auch, dass man noch nicht weiß, wer diese Figur genau ist. Also da wurde ja gesagt, das ist eine alte Freundin, aber wir kennen sie ja eigentlich so noch nicht.
Nee, und vor allen Dingen, sie soll ja schon 1000 Jahre leben.
Ja, wobei, da habe ich so ein bisschen die Vermutung, weil Han Solo sie ja kennt. Es soll ja auch noch einen Anthology-Film über den jungen Han Solo geben, dass sie da dann eine Rolle spielen wird.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass Han Solo sie wirklich halt ja aus seiner Schmugglerzeit kennt. Mhm.
Ja, was sagen wir denn sonst zu den anderen neuen Charakteren? Also wir hatten jetzt ja, Rey hatten wir ja schon, dann haben wir ja noch Poe Dameron und...
Also das mit Poe fand ich ein bisschen unlogisch.
Inwiefern?
Das muss ich sagen, weil er sagt ja so, ich rette dich, Cameron, und dann geht er das Schiff unter und auf einmal am Ende des Films taucht er auf, so nach dem Motto, ja, du warst weg, mich haben sie geholt, warum haben sie nicht den Druiden mitgesucht und geholt? Also das war ein bisschen... lieblos, fand ich.
Er hat ja dem Droiden eindeutig gesagt, er soll zum nächsten Ort gehen und halt.
Ja, aber ich weiß, was Sie gemeint, das war schon ein bisschen, er kam da auf einmal wieder wie Karl aus der Kiste so ein bisschen.
Ja, ja, manche Sachen sind ja eh eigentlich nicht logisch. Warum wird Finn mit Han Solo und Chewbacca losgeschickt, um diesen Thermaldetonator da zu zerstören, obwohl die überhaupt nicht nachgefragt haben, ja, was hat Finn denn überhaupt für eine Qualifikation, außer dass er sich da ein bisschen auskennt. Und wo er dann sagt, ja, ich war im Sanitätsdienst. Da hab ich auch gedacht, und dann schicken die ihn los.
Er war nicht im Sanitärdienst.
Ja, Sanitär, genau.
Ja, genau.
Sanitär. Und dann habe ich gesagt, den schicken die mit Han Solo los, damit die als Stoßtrupp da eine Anlage in der Luft jagen.
Ja, ja. Sanitär.
Ja, gut, aber andersrum muss man auch sagen, so, Finn ist der Einzige, der im Prinzip schon mal auf diesem Ding war.
Ja. Auch fast überall.
Ich fragte das auch Sinn. Vor allem kennt er da wirklich jedes Abflussrohr wahrscheinlich, wenn er da die WCs geschrubbt hat.
Gut.
Stell dir mal vor, da so ein...
Ja, auf jeden Fall, Finn und Rey passen super zusammen.
Mhm.
Ja, fand ich auch.
Poe fand ich nachher auch toll mit Finn zusammen. Also, was ich total geil fand, ist diese eine Szene, wo sie auf dem Planeten von Mascanada waren und da die Erste Ordnung angegriffen hat und Finn unten mit Han Solo da gekämpft hat gegen die Erste Ordnung und dann kamen ja die TIE Fighter vom Widerstand und wo man dann wirklich sehen konnte, die TIE Fighter sag ich schon, genau, die X-Wings vom Widerstand und man dann genau mit so einem Kameraschwenk mitgekriegt hat, was der Poe für so ein Teufelsflieger ist. Man sieht da wirklich so ein X-Wing, der schießt einen TIE Fighter ab, dreht eine Kurve, kommt der nächste TIE Fighter, dann sieht man jemand anders von seinen Kollegen, ist in Gefahr, er setzt sich dahinter, schießt den wieder ab. Kamera schwenkt immer weiter und dann unten ist Finn, der so ein bisschen entlangläuft und du siehst oben im Himmel spielt sich dieses Schlachter und er macht wieder eine Kurve, eine Schleife, kommt zurück, ballert unten am Boden noch ein paar Stormtrooper ab, die gerade im Weg sind für Finn, der da weiterlaufen will und dann weiter und Finn guckt dann nur noch nach oben hin und wir sieht er wieder, dachte, boah, Mann, was ist das für ein geiler Pilot, den möchte ich mal kennenlernen.
Ja.
Es ist Poe. Das fand ich, das war mit auch so mein, ich sag so, boah, geile Kameraeinstellung. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Ich bin ja auch mal gespannt, ob wir über Finn noch mehr erfahren werden.
Ja, sicher. Ja.
Ja, über ihn ist ja auch noch nichts gesagt. Man weiß ja nur, er ist irgendwie bei den Klonsoldaten aufgezogen worden und dann...
Ja, vor allem spannend, dass ausgerechnet auch bei ihm dann diese Konditionierung, die sie da ja anwenden, versagt. Also das, klar ist natürlich auch so ein bisschen jetzt natürlich Zufall, weil sie das jetzt irgendwie brauchten. Aber spannend wäre es dann ja wirklich, wenn das auch noch irgendwie einen Grund hat oder so. Da ist ja auch halt spannend, dass man da seinen Nachnamen noch nicht kennt in dem Sinne.
Richtig.
Ja gut, andersrum, Finn ist ja auch ein Vorname, den er sich ja mehr oder weniger selbst gegeben hat oder den Po ihm gegeben hat.
Ja, ja, klar, weil er sagte, ja, also hier F irgendwas werde ich dich auf keinen Fall nennen. Ich nenne dich Finn, okay? Ja. Das war auch, ja, war sehr geil. Man, das ist natürlich auch spannend, so das erste Mal dann auch da mit dem TIE Fighter da losfliegen, das war schon, ja, da merkte man auch gleich so ein bisschen, also sowohl Ernsthaftigkeit, aber auch so Witz, so ein bisschen mal, was so bei den ersten drei Episoden jetzt im Nachhinein ja quasi echt auch gefehlt hat. Also,
oder zu bemüht war, als dass es wirklich witzig war. Und jetzt,
ja, genau.
Und jetzt war wirklich fast jeder Gag, in Anführungsstrichen, hat gesessen. Also das hat mich richtig so verblüfft, dass eigentlich alles richtig, nicht irgendwie so ein müdes Lächeln war, weil nee, man sagte, so, oh, die haben jetzt hier so...
Irgendwie so mit dem Handzeichen, wenn da BB-8 dann da so seinen kleinen Schweißband auf so...
Ja genau, wenn einmal so, ey, so ein Daumen-Hoch-Zeichen macht und BB-8 klappt dann seinen Arm aus und dann hat er so ein Feuerzeug drin und pff, macht dann an, ja. Dass es auch wie Daumen hoch aussieht. Geil. Und da habe ich auch gedacht, ey, geiler Humor, das passt super. Also, das sind einfach so viele Kleinigkeiten und die sich durch den ganzen Film durchziehen. Ja, oder wenn Han Solo was
von Chewie da die Armbrust nimmt und so, wow, echt gut.
Ja, das Teil wollte ich immer mal haben.
Ja.
Das ist einfach nur toll gemacht. Auch die ganzen Wortspielereien zwischen Finn und Rey. Das hat richtig gut getan, dass so ein Blockbuster-Film auch noch so einen leichten Humor hatte.
Ja. Vor allem endlich auch mal gut, also finde ich zumindest auch gut, dass Star Wars es jetzt da endlich auch mal geschafft hat, also was sie eigentlich auch schon in den Büchern oder auch in den TV-Serien teilweise haben, dass sie es endlich jetzt auch mal ins Kino geschafft haben, mal gute Frauencharaktere ins Kino zu bringen.
Ja, das war sowieso überfällig. Also, da konnten sie eigentlich auch nicht drum rum, in Anführungsstrichen. Ja. Weil es geht natürlich Disney auch drum, die wollen Geld verdienen und eine neue Zielgruppe, die Frauen oder halt...
Ja, klar, aber es war einfach jetzt auch mal, ich sag mal im Sinne von, wenn man ja mal zum Beispiel guckt, dass ja quasi Amidala Padme im Episode 1 quasi von der taffen Kämpferin nachher dann nur noch das weinerliche Mädel am Ende von Episode 3 ist.
Ja. Also das ging gar nicht.
Ja, es ging ja so vieles nicht in diesen Filmen.
Doch, George hat es so gewollt.
Ja. Aber da ist er ja auch so ein bisschen, ist auch so spannend, also dass man ja zum Beispiel George Lucas, also man hat das alles von ihm gekauft, hat auch so die Drehbücher übernommen und hat George Lucas ja auch gesagt, ja, ich habe diesen Beratervertrag, aber es hat niemand angerufen.
Ja, ich glaube, die haben ihn wohl mal dazu gebeten und da hatte er so, ja, so den Konflikt nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt etwas dazu sage, bringt das gar nichts, entweder ich übernehme wieder die komplette Kontrolle oder ich mache gar nichts. Und dann hat er für sich eigentlich auch die richtige Konsequenz gezogen, dass er einfach dann gar nichts mehr dazu sagt, weil dafür ist er auch zu sehr Kontrollfetischist, in Anführungsstrichen, der dann, wenn er auch nur anfängt, dann auch alles dann machen möchte.
Ja. Und wisst ihr, was mir trotz alledem gestört hat? Mir fehlt so dieser richtige Bösewicht. Dieser richtige, ich meine, das ist sehr schön, dass der im Zwiespalt ist und...
der Snoke ist doch noch.
Aber mir fehlt, dieser Snoke, ja, außer viel labern, tut ja nichts.
Nee, noch nicht.
Ja, ich denke auch, also das ist so ein bisschen so eine Schwachstelle. Ich hoffe halt, dass die Charaktere, also als zum Beispiel auch hier der silberne Stormtrooper, wie hieß die noch?
Phasma.
Phasma, genau. Also, dass da noch ein bisschen was, oder auch dieser General Hux, dass da noch...
Die waren eigentlich dafür, dass die schon so sehr bekannt gemacht wurden... Und auch auf den Homepages schon so vorgestellt wurden, habe ich echt gedacht, die Phasma hat ja vielleicht zusammen 2 Minuten Screentime.
Ja,
mehr, also, mehr aber auch nicht. Und dann vielleicht nochmal 5 Sätze und das war's.
Also ich hoffe halt wirklich auch, gerade wenn sie zum Beispiel mit Andy Serkis jetzt mit Snoke ja wirklich auch echt, also eine Größe sich da engagiert haben, also dass dann da, also da habe ich einfach die Hoffnung, dass da in den nächsten Teilen echt noch was kommt, also ähnlich wie halt der
Imperator.
Ja, Imperator in Episode 4, der war ja am Anfang auch erstmal, in Episode 4 wurde da glaube ich sogar nur erwähnt.
Richtig.
Und, in 5, also im 5 war er dann mal einmal als Hologramm zu sehen und erst genau. In 6 wurde er dann quasi ja, die große Nummer sozusagen.
Ah, scheiße, ich hab Angst, sie drehen alles wieder neu und machen nichts Neues.
Na, das würde ich, na, mal gucken. Also,
wisst ihr, was mir aufgefallen ist, hat euch nicht der Snoke ganz derbe an jemanden erinnert?
Ja, Gollum.
Ja.
Ja, es aber, war Gollum, oder?
Ja, aber das liegt ja, ich meine, was erwartest du, das ist derselbe Darsteller. Also.
Nein.
Nein.
Ja, es ist derselbe Grundcharakter als Mensch, aber jetzt nicht. Also die CGI-Sache sah überhaupt nicht nach Gollum aus. Die
haben das meine ich jetzt auch nicht, aber ich meine so vom, ich sag mal, von diesem Zwiegespräch-Acting war so ein bisschen Gollum drin, aber das hat mich in dem Moment auch so gar nicht gestört.
Nee, wollte gerade sagen, eben, das kam eigentlich gar nicht so sehr zum Tragen. Sondern man hat sich einfach nur gefragt, wer ist das und warum sieht er so zernarbt aus? Warum hat er so ein komisch, seltsam verformtes Gesicht?
Warum kann er offensichtlich, also warum hat, was hat er mit so mit den Sith zu tun, weil
ja, vor allen Dingen, weil er ja die Ausbildung von Kylo da weiter vorantreiben will. Kylo, das hatte ich ja, das, also Kylo Ren war die gesamte Zeit über wirklich so lang bedrohlich, bis er zum allerersten Mal seinen Helm abgenommen hat und man und halt das Milchbubi-Gesicht drunter gesehen, aber
jetzt hat er den Helm.
Ja, nein, aber ich fand genau das, fand ich eigentlich das Geniale, weil damit wurde eigentlich ganz, ganz viel erklärt, auch eben wegen seiner Unbeherrschtheit, weil er einfach noch nicht aufgereift ist, beziehungsweise immer noch Probleme mit sich hat, seinen Platz zu finden in der Welt, egal jetzt auf der dunklen oder auf der hellen Seite. Und dass er halt eben auch, wie Han Solo ihm das schon gesagt hat, dass er von Snoke benutzt wird und das Problem für ihn ist ja, für Kylo ist ja, er will ja benutzt werden, weil er einfach so viel Angst hat, dass noch was Gutes in ihm ist und deswegen will er ja gerne von Snoke benutzt werden, damit er halt eben komplett böse wird.
Ja, das versucht er ja so ein bisschen auch in dem Sinne zu übertünchen, also dass er ja quasi echt so, ich nenne es jetzt mal den Darth Vader Fanboy da gibt, ja. Also er kennt sich da ja total aus, er hat die Maske sich irgendwie besorgt, er erkennt auch sofort das Lichtschwert, als er es das erste Mal sieht. Ja.
Ist das nicht der Schädel, weil du siehst Zähne?
Lass es von mir aus auch den Schädel sein. Aber ist auf jeden Fall die Sache, dass du halt, dass er ja quasi das wie so eine Reliquie quasi für sich verehrt und er ja dann auch zum Beispiel sofort halt das blaue Lichtschwert erkennt. Also er weiß sofort, was Phase ist, als er das Ding bei Finn das erste Mal in den Händen sieht. Da sagt er ja auch, dieses Lichtschwert gehört nicht dir.
Richtig. Und das ist wieder das Schöne, wo Rey und Kylo aufeinandertreffen, weil Kylo erkannt hat erstmal, sie hat die Daten, beziehungsweise sie hat den Ort von Luke Skywalker auf den Datenplänen gesehen, die BB-8 in sich verborgen hatte. Und deswegen interessiert ihn jetzt auch nicht mehr, den Roboter zu fangen, sondern er hat jetzt Rey und sagt, ich kann aus deinen Gedanken das Ganze extrahieren. Und das ist das Schöne gewesen, als er bei ihr versucht hat einzudringen, so die oberflächlichen Sachen, so nach dem Motto, du hast Angst, du hast auf einem Wüstenplaneten gelebt und so, das kriegt er raus. Aber als er dann wirklich in die Tiefe will, merkst du richtig, bei ihr ist einfach, sie sagt, nee, will ich nicht. Ich will nicht, dass du das erfährst. Und da ist eine Sperre, eine Wand, eine Mauer, wo er nicht mehr rankommt.
Halt einfach, dass sie da ebenbürtig ist. Also
genau. Und dann im gleichen Gegenzug merkst du noch, sie kann mit einmal von ihm was rausholen, weil sie sagt dann, ich merke, du hast Angst, dass du nicht so böse wirst wie dein Vater. Großvater. Eben wie Darth Vader. Und dass er da noch so den, dass für ihn das große Traumata ist, was er auch noch überwinden muss.
Ja, ist halt auch die Frage, wie er echt dahin gekommen ist. Ich meine, dahinter könnte man ja echt eine geile, tragische Geschichte aufbauen, wenn du mal echt auch überlegst, dass, also, du bist der Sohn von Prinzessin Leia und von Han Solo, ja?
Ja.
Also, da werden dir echt ja schon auch zwei große Namen sozusagen mit in die Wiege gelegt, ja? sodass du da eventuell auch Erwartungen hast, die du vielleicht gar nicht erfüllen kannst. Ne? Und ja, das ist übrigens auch noch eine spannende Sache, von der ich glaube, dass weswegen Rey eher die Tochter von Luke ist, dass sie den Millennium-Falken nicht sofort wiedererkannt hat. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn sie das Kind, wenn sie die Tochter von Han Solo wäre, würde sie das Ding auf jeden Fall kennen.
Na, dann weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht an so viele Sachen als Fünfjähriger erinnern.
Ja, aber es, wo sie dann auch sagt, so, das ist der Millennium-Falken, so, na, ich weiß, das ist halt...
Ja, halt, ne, so, Papas Raumschiff.
Genau.
Ja?
Ja, das hat sie ja nicht gehabt.
Doch. Ich denke doch in dem Alter, also mit 5, dass sie sich daran erinnern könnte.
Ja, aber also ich glaube, Tut sie ja nicht.
Also Kylo hätte den Millennium Falcon wahrscheinlich erkannt, davon gehe ich 100% aus.
Jo. Ja. Ja gut, der wäre, der ist ja auch ein bisschen älter, ne? Ja, mit Kylo halt auch, um nochmal wieder darauf zurückzukommen, so, ich meine, er hat es ja sowieso schon ein bisschen schwierig halt gegen diesen Obermufti da von der First Order.
Du meinst den General Hux, oder?
Ja, genau, bestehen. So, jetzt stellt euch mal vor, der wird da ohne Maske rumlaufen. Dann wird den doch gar keiner ernst nehmen.
Ja,
muss man. Wobei ich ja finde, sieht aus wie der junge Snape.
Spannender finde ich da eher die Sache, dass das ja so ein bisschen auch, also wenn man jetzt so wieder den Vergleich zieht, und natürlich soll man das ja auch machen, weil, also der Film zwingt es einem ja förmlich auf, wenn du mal guckst, also Darth Vader zum Beispiel war der Chef auf dem Todesstern, ja, da zum Beispiel General Tarkin zum Beispiel war ihm noch so ein bisschen ebenbürtig, aber ja auch nur so vergleichsweise, wenn du jetzt mal guckst, dass Kylo kriegt das doch nicht so ganz hin, also beide versuchen da halt auch so sozusagen sich da ja wie so kleine Schoßhündchen bei dem Snoke sozusagen dann ja auch anzubiedern, ne?
Ja.
Und ja, von daher, ich denke, man kann gespannt sein, was da noch so kommt. Also spannend ist halt auch, dass die keiner dieser Bösewichten jetzt sofort, die man da mit aufgebaut hat, irgendwie mit aus dem sozusagen Spiel genommen wurde, wie man es zum Beispiel bei Episode 4 mit Tarkin gemacht hat, der ja quasi mit dem ersten Todesstern dann ja quasi drauf geht.
Ja, die lassen sich das natürlich alles noch offen. Und ich denke, die werden auch auswerten, was ist bei den Leuten wieder angekommen, was nicht.
Ja, klar.
Wenn denn dann überhaupt, ja, das ist jetzt für die jetzt erstmal eine fette Gelddruckmaschine.
Ja, das sowieso. Das ist ja auch eh cool. Also ich meine, oder beziehungsweise natürlich auch zu erwarten, dass dieser Film jetzt viel Geld macht, aber der bricht ja gerade auch echt wieder alle Rekorde. Also selbst Jurassic World, es läuft ja Gefahr, alt auszusehen.
Warten wir es ab.
Ja, obwohl Jurassic World ja weltweit noch den besten Start hat, ne? Haben sie heute im Radio noch gesagt.
Für Jurassic was? Für World die erste Woche oder für die ersten 3 Tage?
Für das Wochenende. Also in den USA hat Davos wohl den Rekord gebrochen, aber weltweit halt nicht.
Das ist richtig. Da hat Star Wars irgendwie 517 Millionen Dollar eingenommen weltweit und Jurassic World in dem gleichen Zeitraum 529.
Oh mein Gott, da werden jetzt Leute anfangen zu weinen.
Das wird aber mit Sicherheit auch so ein bisschen daran liegen, zu welcher Zeit das gestartet wurde. Und Jurassic World hatte nicht das Problem, dass sich einige Kinos geweigert haben, Star Wars zu zeigen.
Nee, das Problem ist das nicht. Jurassic World läuft in China erst nächstes Jahr an. Das ist das Problem. Und in... Jurassic World, Episode 7, wollte ich sagen.
Genau.
Ja. Läuft nicht. Und Episode, also Jurassic World lief in China zeitgleich an und hat da gleich am ersten Wochenende 70 Millionen.
Genau, abgeräumt. Die jetzt sozusagen dann fehlen. Was aber richtig spannend ist, in dem Sinne ist auch, also im Vergleich halt zu jetzt Jurassic World oder halt auch zu vor allem Terminator, ja, der neue Film, hat man hier halt gesehen, dass hier die Leute verstanden haben, was das Original, vor allem wirklich, also diese ersten Filme ausgemacht haben. Und wie man das heute in die Neuzeit transportiert. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal, also Jurassic World geht ja so gerade noch, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal an, ich sag mal, den letzten Terminator aus diesem Sommer zurückdenkt, dann...
Also ich sag mal, ich habe mir den Film jetzt inzwischen auch angeguckt.
Welchen? Jurassic World oder
nein, Terminator? Ja, beide. Ah, also, okay. Also Terminator jetzt auf Blu-ray. Also im Kino habe ich mir den extra nicht angeguckt, weil da waren die Kritiken einfach zu schlecht für. Aber ich wollte ihn jetzt doch einmal sehen, habe mir angeguckt und habe dann gedacht, okay, für einen ganz normalen Actionfilm und war das eigentlich alles okay. Nur für einen Terminator-Film war es halt nicht okay. Vor allem
ja, es war halt kein Terminator-Film. Das war so ähnlich auch wie das Problem, was du mit den Die Hard-Filmen jetzt mittlerweile hast, ja? Also da kämpft sich, John McClane kämpft sich mittlerweile durch ein halbes Land, aber nicht mehr eben durch ein Gebäude. Also da siehst du halt, dass da Leute dran sind, die haben halt irgendwie, also die haben halt nicht verstanden, warum ihre Vorlage, und das ist jetzt halt auch das Riesenkompliment an die Star Wars Leute, dass die halt verstanden haben, okay, das hat die Vorlage damals ausgemacht.
Richtig.
Da wirst du nicht mehr so ein großes Erlebnis schaffen wie 1979 mit Episode 4. Aber die wissen halt, okay, das hat deswegen funktioniert und das müssen wir machen, damit es heute auch noch funktioniert.
Ja, das hat ja auch die Kathleen Kennedy hat das ja auch schon 2013 da auf der Star Wars Convention da gesagt, dass sie sagte, dass sie sehr genau gucken wollen, dass das, ja, jetzt benutze ich mal das englische Wort, dass das Feeling von den alten Episoden, gerade 4 bis 6, dass das eingefangen wird. Wie auch immer, wusste sie noch nicht, konnte sie noch nicht sagen, aber sie sagte, alle, die jetzt an dem Film arbeiten, müssen erstmal Episode 4 bis 6 in einem Kino sich anschauen und
Gott,
sagen,
in der Arbeitszeit Star Wars.
Ja, und das sind unsere, ja, das sind unsere Blaupausen, wo wir halt eben versuchen, da unsere Matrizen von abzuziehen, dass das halt eben in dem Geiste von damals gemacht wird. Und es hat ja auch super funktioniert. Man kann ja auch sehen, dass sehr viele Sachen halt wirklich Puppen sind, Masken sind, also wirklich Handwerk noch ist. Obwohl ich schon von ein paar Sachen weiß, die nicht Handwerk sind, die per Computer da noch reingebracht wurden, aber die so aussehen, als ob sie Handwerk wären. Das haben die so richtig toll quasi, also das Computergenerierte sieht aus, wie als wenn es eine Puppe wäre, die von jemandem gesteuert wird. Und das ist einfach nur, ja, cool. Einfach nur cool gemacht.
Ja. Das bin nur ich. Ich klapper hier gerade.
Das macht nichts. Klappern gehört zum Handwerk.
Ja. Ja.
Wie hat euch denn die Musik gefallen?
Cool, also es war halt auch so dieses typische, also klar auch wieder jetzt in dem Sinne die sichere Bank. Was so ein bisschen ist, dass so ein bisschen sowas Neues, Einprägendes wie der Imperial March oder so fehlt. Also da hoffe ich, dass da echt nochmal in den nächsten Teilen was kommt. Aber
das habe ich ja auch vermisst. Also ich hatte von Episode 4 weiß ich wirklich, dass die Musik mich so sehr umgehauen hat, dass ich mir nachher ja den Soundtrack da auf LP angeschafft habe. Und ich hatte vorher mit Klassik absolut nichts am Hut, aber da war das einfach so eine tolle Verbindung zu den Bildern, die da abgeliefert wurden. Und jetzt waren natürlich, es waren ein paar tolle Melodien dabei. Für Rey war richtig super und natürlich die Bekannten halt eben für Han Solo und für Leia oder für die Droiden. Aber so das richtige, ja, ich sag mal, die First Order hat ein eigenes Thema gekriegt und auch der Widerstand, aber...
Ja, aber da bleibt jetzt noch nichts
hängen. Nein, da bleibt noch nichts hängen.
Zum Beispiel, ich meine, das muss man ja Episode 1 zum Beispiel auch lassen, das ist ja wirklich dieses, die Musik, die da im Endkampf einsetzt, zwischen Obi-Wan, Qui-Gon und Darth Maul, dieses Balance of the Force.
Ja.
Das ist einfach ein geiler Soundtrack.
Obwohl, ich muss sagen, was mir halt gut gefallen hat bei der Musik, ich mache ja selber Musik, wenn man genau hinhört, es sind nie komplett die Originalthemen. Es sind zwar, die Fragmente hat man zwar genommen, aber man hat sie zum einen neu abgemischt und zum anderen variiert. Das heißt, man hat zwar die Tonfolge genommen, aber da immer noch so ein paar Zwischentöne reingesetzt, dass du halt beim ersten Mal hören, es dir bekannt vorkommt, und beim zweiten Mal hören erst das, oh ja, das ist es. Also man hat es nicht eins zu eins übernommen. Man hat da so ein Variantenspiel mit betrieben. Zum Beispiel das Thema von Leia und Han Solo setzt erst ziemlich spät ein, wenn die sich treffen. Wenn man das mal genau hört, am Anfang kann man es noch nicht erkennen.
Ja.
Also da haben sie schon Varianten getroffen, dass der Wiedererkennungswert da ist, aber dass es nicht 1:1 kopiert ist.
Ja, schon, aber es fehlt mir jetzt einfach so, dass, ich meine, gut, das hast du
die einprägsame Melodie.
Ja, ich meine, gut, das hattest du halt jetzt sozusagen, muss man fairerweise sagen, der Imperial March kommt ja auch erst in Episode 5, ne? Ja. Aber da muss man halt gucken, also da hätte ich jetzt eigentlich vielleicht kommt das auch noch, wenn Kylo jetzt seine Entwicklung weitermacht, dass dann echt so, echt dieser, dass ein fetter Soundtrack so nochmal für ihn dann da sozusagen dabei rumkommt.
Hoffe ich mal.
Das ist halt so ein bisschen, es fehlt halt so irgendwie diese eine Melodie, die man jetzt mit diesem einen Film verbindet.
Mhm, richtig. Man hat schön die Anfangsfanfare und dann die Erkennungsmelodie von Star Wars und dann, ja,
weil da auch, ey, ich war so froh, als ich gesehen habe, dass sie einen klassischen Anfang machen. Also es war ja schon auch viel geredet worden von, also erstmal, dass der Film keine Scroll haben sollte, weil es da Probleme mit den Gewerkschaften in Hollywood gibt, an die
Was?
Natürlich, ja, halten sollte. Dann natürlich auch wurde schon gerätselt, dass es diesmal keinen Beginn im Weltraum irgendwie gibt, sondern dass der Film vielleicht irgendwie auch direkt schon auf einem Planeten anfängt. Und ey, ich war so happy, als ich da im Kino saß, eine Scroll hatte und so einen klassischen Star Wars Anfang einfach hatte.
Ja, mit einem fetten Sternzerstörer.
Ja.
Ja. Der einem einmal auch ziemlich gut dank 3D ins Auge hing. Ich meine, also 3D fand ich jetzt also richtig super auch in dem Film. Also auch, weil man jetzt nicht so alles ständig wieder in der, sozusagen Motto in your face, sondern es hatte einfach schön räumliche Tiefe. Wenn jetzt das Kino in Münster das auch nochmal hinkriegt, dass sie das 3D dann auch richtig zeigen können, ja.
Ja, also im Haus Zor gestern war das 3D wirklich bombastisch.
Ja gut, jetzt musst du vielleicht auch allen Leuten mal erklären, was das Besondere am Haus Zor ist, warum du da extra bis Mönchengladbach gefahren bist.
Ne, ich glaube, das kann Bernfried besser erklären.
Okay, ja, ganz einfach. Technisch zurzeit neuester Standard, up-to-date, 4K-Projektion, 54-Kanal, Dolby Atmos Sound, beste Leinwand, beste Projektionsapparate. Ja, ich sag mal, technisch ist das Kino einfach auf den absolut aktuellen Stand und man hat da einfach die Möglichkeit, einen Film wirklich exakt so zu sehen, wie der Regisseur es vorhatte, es dem Publikum zu präsentieren. Also es ist ja immer das Problem, trotz dass alles jetzt digital auf Festplatte geliefert wird, dass in den einzelnen Kinos eigentlich immer noch die Leute eigentlich gucken müssen, ist das Bild immer noch scharf und genau, wie sieht es mit dem 3D-Effekt aus? Und ich weiß, dass zum Beispiel im Haus Zor kann man sehen, da sind immer noch so die ersten 5 Minuten sind die Filmvorführer noch mit im Saal, überprüfen mit der Brille noch, ob das 3D auch in Ordnung ist, ob das Bild scharf ist. Und ja, erst dann gehen sie wieder weg und sagen, ja, okay, können wir so laufen lassen oder es wird noch ein bisschen nachgeregelt. Also das kommt schon richtig gut.
Und das ist das Problem in Münster. In Münster, die kümmern sich einen Scheiß. Also ich, tut mir leid, aber wenn ich schon Geld für 3D nehme, wenn ich Geld für Überlänge nehme und alles, dann kann ich auch als Zuschauer erwarten, dass ich ein gescheites 3D kriege. So ein schlechtes 3D-Bild wie in Münster gibt's gar nicht. So viel Geisterbilder. So, das macht mein Fernseher zu Hause besser, ganz ehrlich. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz und diese Betreiber sollten sich schämen. Und das verstehe ich nicht, dass da nicht mal gegen reagiert wird. Man sollte wirklich nach dem Film hingehen und sich das Geld zurückgeben lassen. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, warum das in Münster nicht funktioniert, während es in anderen Cineplex-Kinos wie in Hamm zum Beispiel funktioniert.
Gut, also, das gehört jetzt vielleicht nicht ganz so jetzt zum
Thema,
aber vielleicht müssen wir das mal einfach mal was ankurbeln.
Genau. Ja. Naja, zurück zu Star Wars.
Something completely different here is.
Was sind eure Wünsche, so wie es weitergehen soll? Was sind eure größten Hoffnungen, die ihr habt und eure größten Befürchtungen?
Ich habe in 2013 schon gesagt, wo es darum geht, was könnte in Episode 7 und 8 passieren, habe ich gesagt, ja, dass irgendwie die Kinder von Leia und Han Solo, dass die, ich habe spekuliert, dass sie in Gefahr geraten oder entführt werden und dass dann halt eben einer von den Großen, also Leia, Luke oder Han, da sich auf den Weg macht, die zu suchen und dann halt eben bei der Aktion stirbt und dann quasi die Übergebliebenen, dass die dann halt ja, sich aufraffen, um dann das Böse an sich zu bekämpfen in den folgenden Episoden. Also teilweise ist es ja jetzt eingetreten, manches unter anderem Vorzeichen. Ja, ich erwarte jetzt einfach, dass Luke, ja, weswegen ist Luke jetzt auf der Insel oder auf diesem Planeten da in völliger Abgeschiedenheit? Man erfährt ja eigentlich nur, er hat eine Jedi-Akademie gegründet und hat Probleme gehabt mit Kylo Ren, beziehungsweise Ben Solo. Kylo heißt ja eigentlich mit richtigen Namen Ben und dass er ja halt eben ein Schüler von Luke Skywalker war und ja, dann trotzdem den Weg zur dunklen Seite gegangen ist und das Ganze hat Luke wohl so sehr erschüttert oder ja, wie soll ich sagen, beeinträchtigt, dass er sich nichts mehr zutraut und sich halt eben zurückgezogen hat, die Akademie, die Jedi-Akademie geschlossen hat. Ja, und jetzt ist ja das so, dass Rey zu ihm hingeht, weil ja mit dem fehlenden Datensatz von BB-8, wir nehmen die deutsche Aussprache, dass sie ja den Aufenthaltsort von Luke findet und ihm ja sein Schwert wieder zurückgibt. In der Hoffnung, ja, dass er sich wieder aufrafft, von der Insel runterzukommen, um halt eben, ja, Kylo und den Supreme Leader Snoke, den man ja nur so mal als riesengroßes Hologramm gesehen hat, da ja, ja, das den Chaos zu machen, wie auch immer das dann auszusehen hat.
Ja, oder mal gucken, also ich habe eher so den Verdacht, dass er, also wenn man jetzt das konsequent ja weiterspinnt, dass quasi die alten Figuren ja quasi quasi neu, also nur alte Positionen sozusagen einnehmen, wäre jetzt ja eigentlich die Rolle von Luke, die Position von Yoda einzunehmen.
Das befürchte ich. Ich habe nämlich keine Lust auf einen Teil 5 im Gewand von Teil 8. Ich möchte bitte was Neues.
Ja, ja, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass, ja, das,
also, dass das schwierig ist. Das wäre nämlich ganz schrecklich, finde ich.
Ich meine, man muss ja natürlich auch sehen, Star Wars befindet sich ja geschichtemäßig immer in Kreise. Also du hast ja, vieles wird ja wieder einfach wiederholt. Du hast ja einen Todesstern gebaut, wird zerstört. Du hast einen zweiten Todesstern gebaut, der wird auch wieder zerstört. Eigentlich immer mit der gleichen Schleife.
Und ja, jetzt haben sie den dritten Todesstern gebaut, der jetzt auch wieder zerstört.
So. Und jetzt wird, also ich prophezeie, in Episode 8 wird es keinen Todesstern geben, der zerstört wird, weil erst in Episode 9 wird wieder
einer zerstört. Ja, das wäre dann meine Befürchtung. Also,
ja.
Also ich meine, also Superwaffen oder so kann ich ja verstehen, die irgendwie sind, aber da würde ich mir jetzt echt mal was kreativ Neues wünschen.
Ja, genau, was kann man denn jetzt schon toppen? Also, die haben ja die Starkiller-Basis gezeigt. Das ist ja quasi ein Planet, der komplett ausgehöhlt wurde, um darin einen ja, Plasma-Absorber zu integrieren, der Sonnen anzapft und mit dieser Sonnenenergie werden Geschosse losgelassen, die halt eben ganze Planeten in einen Schlag zerstören können. Was soll
Sonnensysteme.
Ja, Sonnensysteme. Was soll danach bitteschön noch kommen? Wenn du schon mit so einem, ja, so einem riesigen, also der Planet ist ja so groß oder die Starkiller-Station ist ja so groß, dass er halt eine eigene Atmosphäre hat und
ja, aber ich glaube eher, das war ein Planet, den sie umgebaut haben.
Ja, ja, das denke ich auch. Aber du hast ja trotzdem nachher, wenn das Ding sich durchs Weltall bewegt und Sonnen aufsaugt.
Ja, aber das hat es ja nicht. Also es war ja nur an einem Ort.
Es hat die Sonne aufgesaugt.
Genau. Wie, da, wo er gebaut wurde?
Ja.
Ja. So habe ich das verstanden.
Ich auch.
Also ich habe verstanden, also, die haben den ja also
einmal... Er hat ja einmal geschossen, das genau. Heißt, er muss ja vorher schon mal irgendwo aufgeladen haben.
Aber er saugt ja nicht die ganze Sonne aus, sondern er nimmt ja immer so ein bisschen von der Sonne, bis es dunkel ist und dann...
bis es dunkel ist, weil die Sonne weg ist, ist es dunkel.
Ja, eben.
Weil die Sonne aber komplett
absorbiert. Wir wissen ja nicht, ob er beim ersten Mal die Sonne komplett ausgesaugt hat oder dass das jetzt halt der letzte Schuss war, um die Sonne aufzusaugen.
glaube, die braucht jedes Mal eine Sonne.
Eine neue Sonne.
Ja, ja klar.
Naja, ich hab das verstanden. Das Ding ist eh weg und ja.
Ach, verdammt, ist ja. weg. Schon wieder ein Todesstern ja, sollten, für nichts.
Die sollten das einfach mit diesen ganzen Schächten gleich sein lassen.
Ja, finde ich auch. Also meine größte Befürchtung ist ja, die ich im Vorfeld hatte, dass irgendwo Jar Jar Binks wieder auftaucht. Danke Disney dafür, dass er nicht aufgetaucht ist. Weil das hätte ich mir gar nicht geben können.
Das wussten sie selber aber auch.
Ja, also das wäre ganz schrecklich gewesen. Und wie gesagt, ich habe halt Schiss, dass es nochmal das Imperium schlägt zurück wird. Weil das finde ich ganz schrecklich, ich persönlich. Weil,
ja, aber also alle Konstellationen deuten darauf hin, wenn man sich das jetzt mal wirklich, was sind die Ausgangspunkte, du hast. Also Finn, weiß man, ist irgendwo jetzt noch beim Widerstand, wird irgendwie noch gepflegt, weil er noch kaputt ist. Han Solo ist tot, Leia Organa ist noch Generalin. Du hast Poe hat die Flucht geschafft. Rey hat ja sich auf den Weg gemacht nach Luke hin. Ja. Und genau wie damals Luke Skywalker nach Dagobah geflogen ist, um dann halt eben Yoda zu treffen.
Ja, also ich hoffe ja, also die Befürchtungen sehe ich halt auch, wobei ich auch denke, ja, ich glaube, dass sie jetzt eins zu eins immer diese Kopien machen. Ich glaube also, das ist denen auch hoffentlich klar, dass sie damit jetzt auch nicht ganz durchkommen. Also ich habe vielleicht einfach auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man quasi, also dass es natürlich in ähnliche Richtungen laufen wird, weil das einfach auch so dann diese Heldengeschichten ist. Davon gehe ich einfach auch aus. Aber ich hoffe einfach auf feine, aber wenn dann doch wichtige Nuancen. Also dass zum Beispiel Luke Skywalker als Mentor, ja, nicht nur jemand jetzt als Jedi trainiert, sondern dann zum Beispiel auch einfach sagt, ich komme mit. Also das ist ja zum Beispiel eine Sache, die man bei Episode 5 mit Yoda, ich sag mal, auch nur schwer nachvollziehen kann, dass der dann sagt, so, ja, ich bleib jetzt hier. Also.
Ja, ich meine, Yoda sagt ja sogar, du darfst deinen Freunden nicht helfen, weil deine Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat. Und also, das ist natürlich, stimmt das nachdenklich, dass der Jedi-Orden oder der Jedi-Kodex sowas zulässt, dass man Freunde sterben lässt, nur weil halt eben die Ausbildung noch nicht abgeschlossen
genau,
ist.
Genau, und das also ein Luke Skywalker, der in dieser Situation ja schon mal war, dann sagt, okay, dann komme ich halt mit. Und also spannend ist ja auch, dass man gesehen hat, also das war, hatte ich jetzt auch noch mal gelesen, das hatte Abrams jetzt ja noch im Interview erklärt, dass das halt eben wohl auch kein Zufall war, dass R2 sich dann in diesem Moment wieder sozusagen aktiviert hat, weil angeblich, so war jetzt zumindest die Erklärung in diesem Interview, also er sagt natürlich war es Zufall, also musste es in dem Film jetzt passieren, aber es soll wohl auch die Erklärung darauf hindeuten, dass R2-D2 auf ein bestimmtes Zeichen gewartet hat, das er dann quasi bekommen hat, also dass quasi auch ein Luke Skywalker wohl, wie ja auch Leia merkt, dass Han Solo nicht mehr da ist, dann ja wohl gemerkt hat, dass etwas noch Schlimmeres sozusagen passiert ist, was ihn dann ja sozusagen aus der Isolation zurückzwingt. Und,
ja. Wobei, ich habe ja die Theorie aufgestellt, weil als R2-D2 erwacht, sagt C-3PO dann ja zu Leia, Generalin, R2-D2 hat was entdeckt. So, da war meine Theorie eigentlich so, R2-D2 hat im Prinzip alles runtergefahren und hat irgendwelches Datenmaterial analysiert und hat dafür alles andere halt abgeschaltet.
Was ich auch faszinierend finde, ist so, ja, dass...
Und genau in dem Moment halt dann auch wirklich was gefunden hat und sich dadurch wieder aktiviert hat.
Also was ich faszinierend finde, dass ja Han Solo in so einem Nebensatz erwähnt, ja, Luke war auf der Suche nach dem allerersten Jedi-Tempel. Und da ist er hinterher gar nicht mehr drauf eingegangen.
Aber ich denke, das wird vielleicht in Episode 8 und 9 noch eine Rolle spielen, dass sie auf der Suche sind nach dem allerersten Jedi-Tempel und wir vermuten jetzt einfach, also ich vermute dann einfach mal, dass das dann zufälligerweise auch die Hauptbasis von Snoke ist.
Ja.
Ja. Was auch noch mit reinspielt, also was ich so ein bisschen als Vermutung auch habe, ist, also das weiß ich jetzt, weil ich die Comics ja schon gelesen habe, die es ja dazu gibt, dass ja quasi Luke Skywalker auch in diesen Comics quasi mit der Mutter von Poe nochmals in so ein geheimes Archiv des Imperators geflogen ist, um dort halt was aus dem ersten, aus dem Jedi-Orden zu retten. Das war nämlich ein Baum. und dann dort festgestellt hat, dass dieser Baum mittlerweile einen Absetzling hat, der dann am Ende des Comicheftes bei von den Eltern von Poe in ihrem neuen Garten gepflanzt wird. Dass dieser Baum vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt.
Ist vielleicht möglich, obwohl Bäume bis jetzt in Star Wars noch nicht so, ja, nicht so beherrschend waren.
Aber dass es dann auch irgendwie vielleicht zu einer Neugründung einer noch neueren Jedi-Akademie irgendwie kommt. Spannend ist ja halt auch die Sache, dass ja quasi da ja auch immer jetzt quasi ja dieses Gleichgewicht da ist. Also dass ja quasi, wenn man mal guckt, Episode 1 bis 3, Anakin Skywalker verfällt der dunklen Seite, hilft ja quasi damit aber auch, erfüllt er die Prophezeiung. Er bringt die dunkle Seite sozusagen wieder ins Gleichgewicht, beziehungsweise in ein Übergewicht, weil die ja bis dahin total eigentlich schon nicht mehr existent waren. Mhm. Dann ein Luke Skywalker sorgt dafür, dass die helle Seite wieder ins Gleichgewicht kommt, beziehungsweise dort aber auch wieder übergreift und jetzt das Pendel wieder zur dunkleren Seite ausschlägt. Ist vielleicht auch die Frage, was machen sie eigentlich nach Episode 9? Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass Disney dann sagt, das ist jetzt wirklich super spekulativ, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass Disney dann sagt so, ja, wir haben jetzt genug Geld mit Star Wars verdient, lasst uns mal aufhören.
Was ich viel interessanter finde, ist ja, wo der Obermufti, der scheint ja auch die Macht nutzen zu können. Wo kommt der her?
Ja, das weiß ja keiner.
Ja, und hat er eine Verbindung zu Luke? Oder,
also ich könnte mir vielleicht vorstellen, was ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wo ich das jetzt gelesen habe, ob das vielleicht Darth Plagueis war, wo Palpatine von erzählt hat, dass er der erste der dunklen Jedi war, der den Zugang zur Unsterblichkeit gefunden hat. Und dass der ja quasi wirklich das so sehr noch kann, oder dass er halt eben jetzt schon ein paar tausend Jahre überlebt hat.
Ja, und das vielleicht würde natürlich auch dann damit reinsprechen, warum eine Person eingeführt wird, die jetzt auch wieder 1000 Jahre alt ist.
Wie Maz Kanata.
Genau, die ja quasi auch Leuten, also die ja wahrscheinlich als nicht unbedingt machtintensiv ist, aber die ja auch irgendwas auslöst, wenn sie dabei Leuten in den Augen guckt und ja dann auch zum Beispiel schon interpretieren kann, wenn da ja irgendwelche Laserschwerter nach jemandem rufen.
Ja, ja, richtig.
Das ist, wenn man, also jetzt, wo du es spontan sagst, klingt das eigentlich noch nicht mal so blöd. Also gerade vor allem auch, weil man natürlich guckt, ich meine, klar, das Expanded das, Universe, wie man es bisher kannte,
ja, ist also das, wichtig, das Plug-Eis,
aber da hat es solche Storys ja gegeben.
Dass das alte Böse ist und deswegen Luke vielleicht auch gerade deswegen auf der Suche nach dem ersten Jedi-Tempel ist, weil er da halt eben versucht, da eine Waffe gegen den Alten zu finden, in Anführungsstrichen.
Ja, aber er ist ja in dem Sinne nicht auf der Suche, sondern man sieht ja, er hat ja auf so einem Planeten, also sich quasi wie Yoda ins Exil begeben hat.
Ja, aber er war eigentlich auf der Suche, war er ja.
Ja, ja, genau, dass er vorher auf der Suche war. Spannend ist da eher, was Luke Skywalker dann wirklich ins Exil getrieben hat. Also, oder beziehungsweise auch so diese Vernichtung des Jedi-Tempels, das hat man ja wirklich nur ganz kurz bisher gesehen. Ja. Also, das ist ja eigentlich...
Ich muss mir den Film auch noch ein paar Mal angucken, habe ich einfach den Verdacht. Weil man hat ja vom ersten Mal gucken, boah, man ist ja so überwältigt von den ganzen Sachen, die auf einen zukommen. Also, genau, ich habe eigentlich
auch
noch gar nicht gesagt...
beim zweiten Mal noch.
Ja, ich bin immer noch total geflasht vom Film an sich, weil er hat so viel richtig gemacht, hat mich... Als alten Fan, hat mich einfach als Fan abgeholt und mit auf die Reise genommen. Und ich habe ein paar Mal richtig gekrampft im Kinosessel gesessen, weil ich das so spannend fand, was da passierte, obwohl ich eigentlich wusste, wie es weitergeht. Aber es war einfach toll inszeniert. Es hatte das richtige Gefühl für einen. Man hat sich gleich wohlgefühlt in der Welt, die einem da präsentiert wurde. Ja. Man hat neue Sachen gemacht. Es war immer dieser Humor dabei und es sah einfach total geil aus, so wie damals 1978 oder 1977, als man da im Kino gegangen ist und wo man gesagt hat, boah, das ist ehrlich mal eine Zukunft, so wie man die sich vorstellt, das könnte eine Zukunft sein, irgendwo in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ja, so könnten Speeder fliegen, so könnten Raumschiffe umherkreisen, also ja, das haben die einfach super hingekriegt.
Und Bernfried, also ich kann dir auch sagen, so, auch wenn du den Film das zweite Mal guckst, ja, fieberst du immer noch genauso mit wie beim ersten Mal. Das ist also nicht so, weil viel, du hast ja doch oft auch Filme so, wenn du die das erste Mal siehst, oh, super toll, du fieberst mit und sowas, dann beim zweiten Mal, ach, oh, wie langweilig.
Ja, genau. Nee,
überhaupt nicht. Also, so, ich habe auch beim zweiten Mal immer noch genauso mitgefiebert, ne, so, obwohl ich ja da eigentlich jetzt genau wusste, was als nächstes passiert.
Mhm. Und ich fand auch, die Bilder waren so genial gut komponiert. Also wenn du die Sachen anguckst, also was bei mir ganz prägnant hängen geblieben ist, ist, wo Han Solo mit Kylo Ren die Konfrontation im bei den Terminaldetonatoren, wo sie auf so einem Steg sind, Kylo steht links, Han Solo steht rechts und oben, also 5 Etagen höher, kommen halt Finn und Rey zu der Szene und weil die von außen kommen, öffnen die halt eben eine, ja, ich sag mal, eine Lichtschleuse und dann siehst du, wie der Lichtstrahl genau unten auf den Steg fällt und dann an der rechten Seite, wie gesagt, Kylo Ren, an der linken Seite Harrison Ford und die Kamera hält einfach wirklich so 1-2 Sekunden ganz still das Bild und du kannst so richtig sehen, so, boah, da wird jetzt gerade Geschichte geschrieben.
Ja, also diese ganze Szenerie hat auch sofort, also hatte dieses Feeling von Episode 5.
Ja.
Also, wo dann ja auch so Vater und Sohn quasi aufeinandertreffen. Und ja, du dann echt gemerkt hast, so, wow, also jetzt genau, hier soll quasi, also hier könnte eine Szene sein, also eine Filmszene sein.
Ist wichtig.
Die du, ja, genau, die ähnlich wie Episode 5, die du 20, 30 Jahre später immer noch zitiert wird. Was man jetzt vielleicht auch so gerade noch gar nicht sieht, aber dass das echt auch so ein Moment vielleicht, das ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen bei dem Film, aber das, also wenn es einen Moment gibt, der wirklich neu ist in dem Sinne, der vielleicht in 20, 30 Jahren dann auch immer noch popkulturell einfach so zitiert wird, dann wird es dieses, also könnte es diese Szene sein.
Ja, und was mich auch wieder begeistert hat, genauso wie damals in den 70er Jahren, weil Raumschiffe fliegen so, wie Raumschiffe fliegen sollen. Nämlich halt eben völlig ohne Schwerkraft. Und als der Millennium Falcon abhebt und erstmal so über den Boden schrappt, weil Rey da die Steuerung noch nicht so ganz hinkriegt, aber nachher die Flucht durch diesen abgestürzten Sternzerstörer. Also es ist einfach nur so genial umgesetzt und man sieht auch wieder ungewöhnliche Flugmanöver, ungewöhnliche Kamerawinkel und die Kamera fliegt ja so halb hinterher und fängt das einfach kongenial ein, sodass man einfach auch im Sitz richtig mitgeht, so rechts, links, oben, unten und oh nein, Schleife und Bremsen und scharfe Rechtskurve.
Generell war ja auch hier jetzt, also das war ja auch ein Star-Wars-Film, also ich kann mich an keinen Star-Wars-Film erinnern, wo so viele Schlachten auch auf Planeten stattgefunden haben. Also
richtig.
Klassische Weltraumschlacht hatten wir ja in dem Sinne hier jetzt ja auch gar nicht. Also du siehst ja einmal nur, wie sie so ein bisschen beim Angriff auf die Starkiller Base, aber sonst kämpfen die Raumschiffe ja eigentlich echt immer irgendwie in atmosphärenähnlichen Umgebungen.
Ja.
Ja, das ist aber auch
mit richtig coolen Flugmanövern. Also
das ist ja gerade beim Millennium Falcon geil, eben, dass sie nicht so eine 90 Grad enge Kurve macht, sondern wirklich den Schlenker macht nach oben, weil sie einfach den Wendekreis braucht. Ja,
ja oder auch wenn...
Das ist völlig logisch, also vom Flugablauf...
Ja eben, das ist es ja. Es fliegt genauso, wie man intuitiv fühlt, wie es fliegen sollte. Und das ist das Tolle, wie die das, dass sie genau das richtig getroffen haben. Und ich finde, das ist so schwer. Das fällt manchen anderen Science-Fiction-Fantasy-Filmen, fehlt das einfach, dass das nicht das Gefühl rüberbringt, dass es so richtig ist. Das ist ganz schwierig jetzt zu formulieren, aber...
Was ja auch noch kommt, also das, wo wir gerade auch bei diesen Sachen waren, was ja noch kommen könnte, fällt mir gerade auch noch ein. Also wir haben ja nicht nur die nächsten Kinofilme, die jetzt kommen, ja, die, also sowohl die Episode 8 bis 9, als auch jeweils dann die drei Anthology-Filme, sondern es wird ja, was weiß man ja auch noch, also es wird auf jeden Fall, hat ja Netflix auch noch irgendwie jetzt 3 Star-Wars-Serien gekauft, wo ja jetzt auch komisch, also gerüchtemäßig ja auch wieder diese alte Real-Star-Wars-Serie nochmal wieder in
der... Ach, da, wo die 100 Drehbücher schon fertig sind.
Ja, ich meine, die liegen bei LucasArts fertig rum, ja, also also ein Teil davon, weiß ich, oder habe ich mal gelesen, sollen sie wohl auch schon für Star Wars Rebels verwendet haben. Mhm. Aber ja, ich, wie gesagt, das sind 100 Drehbücher und also ich glaube, das war ja echt auch so ein Ding, was George Lucas ja irgendwie auf 5, 6 Jahre ja schon geplant hatte. Und ja, damals ja quasi jetzt nur quasi vor ein paar Jahren halt, weil das noch krampfhaft versuchen musste, an Fernsehsender sozusagen zu verkaufen, die gesagt haben, wir wollen erstmal einen Pilotfilm, dann kaufen wir vielleicht eine halbe Staffel und wenn uns die dann quotentechnisch auch gefällt, verlängern wir das Ganze. Und also er hat ja echt gesagt, so hier, ich habe 100 Drehbücher fertig,
das alles oder nichts.
Einer Fernsehfolge könnt ihr kaufen.
Genau, und er hat gesagt, pro Folge rechne ich so mit 5 Millionen Kosten.
Genau, wo sie alle gesagt haben, Herr Lukas, da vorne ist die Tür.
Ja, danke. Mal das Risiko gehen wir jetzt einfach nicht ein.
Hey, ja, aber da ist ja das Coole, also das muss man ja auch vergessen, dass das noch kommt. Und davon gehe ich halt auch aus, ist, dass es also ja quasi auch, was so eine Kinderserie angeht, also nach Rebels ja auch irgendwie noch was geben wird.
Was, und, echt?
Also gehe ich jetzt mal ganz klar davon aus, dass Rebels jetzt nicht für die Ewigkeit laufen wird.
Nee, das, ja, richtig.
Da das aber auch sehr erfolgreich ist, genau wie Clone Wars, wird da sicherlich noch was Neues nachkommen. Und da ist mir letzte Tage halt spontan eingefallen, ey, im EU, also im alten EU, Extended Universe, gab es ja tatsächlich mal so eine Jugendromanserie eben über eine
Academy,
die ein gewisser Luke Skywalker gegründet
hat. Ja, Young Jedi Academy, richtig.
Genau, da Mark Hamill ja durchaus, wie man jetzt bei Flash sieht, auch durchaus auch noch, also auch noch Fernsehauftritte macht. Wer weiß, ne? Everything can happen.
Naja.
In ständiger Bewegung.
Aber nicht alles sollte happen.
Ja, also ja. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch. 100 Drehbücher hört sich gut an, aber...
Kann auch der letzte Scheiß sein.
Ja, ja, ich denke, das werden die jetzt aussortieren, aber alleine, dass man ja weiß, dass da jetzt begleitend... dass du ja heute auch einfach ganz anders crossmedial sozusagen ja erzählen kannst. Also heute haben wir es ja quasi das, was man damals ja auch bei Akte X schon versucht hat, dass man ja quasi zwischen zwei Seasons einen sozusagen Kinofilm setzt. Die Möglichkeit hätte man ja heute. Ich meine, Netflix kriegt es ja wirklich hin, punktgenau auf ein Datum weltweit sozusagen eine Serie verfügbar zu machen.
Ja.
Also etwas, was du damals so hättest noch gar nicht schaffen können.
Ja, bei Netflix bin ich wieder raus, leider.
Ja, jetzt nur jetzt bei, aber jetzt vielleicht auch bei anderen Sachen, dass man, ich meine, einfach, dass man, oder wenn man mal guckt, gerade Fernsehen hat jetzt ja auch bei uns, also Fernsehserien haben ja mittlerweile auch eine dermaßen gute Entwicklung mittlerweile mitgemacht. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel mal sowas wie Game of Thrones angucken, das könntest du auch locker, also zwar nicht von der Länge her und von der Komplexität im Kino zeigen, aber was die Story angeht, wäre das sonst eigentlich eine Sache gewesen, die man eher in irgendwie mehreren Kinofilmen verbaut hätte.
Ja.
Und die man heute, und das wäre halt das Coole, wenn jetzt vielleicht es tatsächlich eine, ich meine, eine Star-Wars-Serie gibt, hängt vielleicht aber auch ein bisschen damit zusammen, dass es ja eine neue Star Trek-Serie geben soll, aber dass man da halt versucht, okay, wir bringen das wirklich nochmal so als Fernsehserie. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da auch geile Geschichten erzählen könnte.
Ja. Das ja, auf jeden Fall. Nur, ich habe so ein ganz bisschen Angst mit der Überfütterung. Also ich habe es jetzt an Marvel Season 2 hätte ich fast gesagt hier.
Phase 2.
Das, also, die haben jetzt so zum Glück zum Schluss von Phase 2 noch richtig gute Filme rausgehauen. Aber jetzt zum Beispiel Avengers 2 war dann schon irgendwie zu viel. Kann auch vielleicht sein, dass es an der Struktur vom Film liegt, eben weil du so viele Superhelden in einem Platz hast. Und bei Star Wars habe ich jetzt einfach so ein bisschen die Befürchtung, wenn jedes Jahr ein Star Wars-Film kommt, du hast jetzt nicht mehr den Hype, den jetzt für Episode 7 über 10 Jahre aufgebaut werden konnte, weil halt eben 2005 die letzte Episode 3 gelaufen ist und jetzt halt 2015 Episode 7. Das wird sich zeigen, aber ich denke, Disney guckt sich ganz genau an, was nach 6 Jahren Kinofilm dann gelaufen ist. Und die werden auch an den, ich hätte fast gesagt Einschaltquoten, nein, an den Besucherzahlen und an den Einspielergebnissen wohl merken, weil ich denke, es wird tendenziell runtergehen. Episode 7 wird jetzt der Überkracher sein und der Rest wird sich wieder normal einpendeln, weil man muss auch sagen, Star Wars ist in Nordamerika mega präsent, aber auf dem Rest der Welt hat er nicht so sehr die große Bedeutung, wie die immer meinen, dass das Ganze gerne hätte. Klar, jetzt mit Internet und mit Multimedia-Ausbeute ist das ein bisschen angeglichen, aber guck dir an, wie halt eben Jurassic Park, das hat es ja aus dem Stand geschafft, da so einen Hype hinzulegen, ohne dass vorher irgendwie etwas dafür gemacht wurde. Der Film wurde einfach nur angekündigt, die Erwartungen lagen irgendwas mit, ja, 80 Millionen US-Dollar am Startwochenende und es wurden 208 und selbst alle, die mit dem Film zu tun hatten, die den vorher gesehen hatten, die schätzen sollten, wie wird sich der Film entwickeln, haben alle fast zu 200% unter den tatsächlich nachher realisierten Einspielergebnissen gelegen, weil einfach keiner das sich so vorstellen konnte. Und da habe ich jetzt so ein bisschen, dass bei Star Wars die Sache weltweit nicht ganz so, denke ich jetzt einfach von meiner Einschätzung her, nicht so sehr kommerziell den Erfolg hat, den die sich jetzt wohl wünschen. Ich denke einfach, es wird weltweit ein bisschen weniger beachtet werden wie jetzt in Amerika.
Ja gut, davon kannst du ausgehen, aber ich meine, du musst ja auch sehen, ich meine, den Umsatz bei Star Wars machst du ja anders als bei Jurassic World, jetzt nicht unbedingt mit dem Film, sondern halt bei Star Wars auch.
Ja, mit allem anderen.
Anderen Sachen. Und da sind natürlich solche Sachen auch ja auch immer eine Sache, die reinspielen. Und was natürlich einfach auch Sinn macht, also ich meine, Marvel versucht jetzt ja auch, ich meine, klar, da gibt es jetzt durchaus so Kinderkrankheiten, gerade wenn man sich Agents of S.H.I.E.L.D. anguckt, aber da geht ja Trend, wenn man sich zum Beispiel die Netflix-Serien anguckt, die sind ja auch einfach unglaublich gut, einfach weil sie es halt da auch nochmal zeigen, so ein bisschen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Daredevil-Serie angucke oder die Jessica Jones jetzt, das gibt ja echt nochmal so einen echt dunkleren Touch, also im Vergleich zu den Filmen. Und das wäre ja zum Beispiel auch was, was vielleicht in einem Star-Wars-Universum mal interessant wäre, so was Geschichten erzählen angeht. Einfach, dass man da mal vielleicht tatsächlich auch Sachen zeigt, die man so halt im Kino jetzt halt nicht unbedingt, auch alleine wegen der Altersbeschränkungen.
Ja, mit Netflix ist ja auch so, also dass zum Beispiel Daredevil so in der Form, wie es Daredevil jetzt gibt, funktioniert, ist halt einfach, weil es eben bei Netflix läuft und nicht bei einem Fernsehsender. Die Netflix-Serien, die haben halt den Vorteil, du musst am Ende der Folge, musst du den Zuschauer nur dazu bewegen, dass er nicht auf Stopp drückt.
Ja, dass er 30 Sekunden sozusagen wartet.
Ja, wogegen halt du bei einer Fernsehserie nach einer Folge genug Spannung aufbauen musst, dass der Zuschauer eine Woche später wieder einschaltet.
Richtig.
Ja, und das ist durchaus was, wo man halt bei Netflix anders agieren kann. Und bei Netflix hat man auch den Vorteil, dass man auch durchaus mal ein bisschen mit der Folgenlänge spielen kann. Wenn dann mal eine Folge, damit man das vernünftig abschließt, dann halt mal 5 Minuten länger dauert, dann dauert es halt mal 5 Minuten länger.
Ja, ja, klar.
Wenn eine andere mal 5 Minuten kürzer ist, ist es halt 5 Minuten kürzer. Das gibt natürlich ganz andere flexible Freiheiten.
Ah ja, als klar, als wenn du das irgendwie das so werbemäßig taken musst, ja, ja.
Und das denke ich, das ist auch was, was halt auch eine Star Wars Serie bei Netflix interessant machen will oder bei irgendeinem anderen Streamingdienst.
Ja. Weil, was ich befürchte ist, mit dem Budget, was man heute für Serien zur Verfügung hat, sieht es dann noch gut aus.
Ja, ich denke, wenn du dir sowas wie Game of Thrones anguckst,
ja, also es ist ja jetzt, selbst bei den Kinofilmen machen sie ja jetzt schon Recycling. Es gibt ja schon etliche Requisiten, die jetzt für Episode 8, beziehungsweise die auch jetzt hier für Rogue One schon gebraucht werden, die für Episode 7 hergestellt wurden. Also die sind da ganz einfach sagen, ja, wir haben so ein Modularsystem, zum Beispiel auch hier Starkiller Base, wo man innerhalb von diesem Thermaldetonator war, wo diese verschiedenen, wo die halt die einzelnen Ebenen da gezeigt wurden. Die haben nur insgesamt 3 Ebenen gehabt und haben das einfach modular alles aneinander gebaut, konnten das alles ein bisschen hin und her tauschen, sodass es immer jeder Gang wieder neu und anders aussah. Aber letztendlich waren es dann irgendwie nur 9 Module, die dann nachher eine ganze Starkiller-Base darstellen konnten. Und so werden die das auch weiterhin handhaben, dass man mit eigentlich relativ wenig Aufwand. Und ich denke, auch bei einer Fernsehserie dann auch versuchen, möglichst viel mit Requisiten zu machen und nicht so sehr mit Computer. Weil man sieht es einfach immer noch und manchmal sieht es einfach auch nicht gut aus.
Ja, ja, und man hat ja auch zum Beispiel, so, um nochmal wieder Game of Thrones dann als Beispiel zu nehmen, man hat ja dann halt auch bei Game of Thrones zum Beispiel relativ einfache Tricks angewendet, um Geld zu sparen. Also indem man halt zum Beispiel diese großen Massenschlachten ja nicht gezeigt hat, sondern man hat dann hinterher irgendwelche Leute darüber reden lassen.
Ja.
So, spart enorm viel Geld, aber letztendlich, so, du vermisst es erstmal nicht.
Richtig. Ist ja auch etwas, was sie sonst zum Beispiel bei, ja, muss man natürlich gucken, Comic-Serien ist jetzt ein anderer Vergleich, aber was sie ja sonst auch bei, ja, diese Massenschlachten hast du ja zum Beispiel auch bei Daredevil oder so, hast du sie ja in dem Sinne nicht. Aber wie gesagt, es sind ja auch gerade Gerüchte, jetzt vielleicht auch noch ein anderes Thema, was ganz spannend ist. Es war ja groß per Video angekündigt worden. Ich lese gerade, wen Warwick Davis in dem Film gespielt hat. Habt ihr eine Idee? Habt ihr ihn erkannt?
Moment, als ich ihn gesehen habe, wusste ich sofort, das ist Warwick Davis. Ach Mann. Ich weiß, also, dass
mir ich. So Film mich nicht auf.
Doch, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Scheiße, jetzt fällt es mir nicht ein. Ich muss ihn nochmal gucken.
Ah, ich sag's dir.
Ja, sag's mir.
Du hast ihn als Wulliwan, als Barbesucher gesehen.
Ja, richtig, genau.
Also gerade in dieser Bar sind wohl sehr viele
Cameo-Auftritte. Ja.
Cameo-Auftritte, genau.
Hast du denn auch Daniel Craig gesehen?
Ja, der spielt einen Stormtrooper.
Ja, leider ohne. Ja, leider ist jetzt egal. Man hört nur seine Stimme.
Es genau.
Ist der Stormtrooper, den Rey dazu überredet, dass er ihn freilässt und die Waffen fallen lässt und geht. Das ist ja dann, weil der Stormtrooper, ich glaube, zwei Sätze kann er sprechen und das ist dann die Synchronstimme im Deutschen halt eben von Daniel Craig und im Original halt eben die Originalstimme. Yeah. So, Insider Information, Fanservice abgehakt.
Ja.
Haben wir noch was?
Was bleibt noch? Was mir noch aufgefallen ist bei der Erinnerungsszene von Ray.
Ja.
Am Anfang ist sie nicht auf dem Planeten. Das sieht eher aus wie Raumschiff, ne?
Ja.
Ist euch das aufgefallen?
Ja.
Also ich meine auch bei der Erinnerungsszene von Ray hat man ja mehrere Stimmen gehört. Ich meine, ich hätte Yoda und Obi-Wan gehört oder so. Also ich weiß es alle nicht, weil das ging alles so schnell und ich war so aufgeregt.
Ja, vor allem, es war echt so viel, also so viel Informationen.
Und es war einfach spannend.
Ja, vor allem, ja. Ich meine, was so ein bisschen eher, also wo es dann mit der, also diese Epicness, die dort war, hätte eigentlich so bei dieser Einsatzbesprechung noch sein können, weil die fand ich so ein bisschen plump, so, weißt du, dann überlegen sie, wie sie das dann da irgendwie machen und ja, es tauchen da auch nochmal so ein paar wichtige Personen einfach auf, aber wie halt zum Beispiel ein General Akbar, aber so irgendwie was richtig bei rum, okay, dann machen wir es halt so, wir fliegen dahin, wir jagen das Ding in die Luft und ihr greift dann an.
Ja, check.
Genau. Also jetzt, das hatte nicht so von dieser, ja, ich sag mal, Besprechungsszene aus Episode 4 oder aus Episode 6, das halt, ja, wo man halt wirklich schon sagte, ja, viele Mutaner sind gestorben, um uns diese Informationen zu bringen. Ja, genau.
Ja. Nein, es ist richtig, obwohl, wie gesagt, ein paar Sachen, also Prinzessin Leia da in dem Besprechungsraum, was heißt Besprechungsraum, in dem Kommandoraum, da waren ein paar Einstellungen natürlich genauso 1:1, wie es Episode 4 war, als sie halt eben den Angriff auf den Todesstern da kontrolliert hat, beziehungsweise die Sachen da überprüft hat. Also da haben sie sich, da haben sie gut nachgeguckt, wie das mal gemacht wurde. Aber das hat ja ganz die Sache ja nicht geschadet. Das ist ja das
Nein, also ich sag ja nicht, dass es geschadet hat, nur da hörte ich mir ein bisschen. Also während ich bei diesem, in diesem Mittelteil, wo es ja quasi dieses Finden des Laserschwerts kommt, also da sind ja super viele Sachen, die da reinspielen, also alleine auch schon, was ich sehr schlüssig fand, das habe ich jetzt bei einer anderen Kritik gehört, dass quasi ja so ein bisschen auch so eine Harry-Potter-Analogie da ist, jetzt ja quasi, dass der Zauberstab sich den Zauberer aussucht und nach ihm ruft, ist es ja hier so auch so, dass das Laserschwert sich sozusagen ja nach dem, nach der Jedi-Ritterin ruft und sozusagen sich ja vielleicht auch den, der dann den Jedi sozusagen aussucht, ne?
Ja.
Und also da werden ja so viele Sachen auf einmal nochmal, ich sag jetzt mal, reaktiviert oder beziehungsweise angeteased, wo ich mir denke, wow, da mal ein paar Informationsbrocken mehr wäre cool gewesen.
Ja, aber genau.
Aber da finde ich auch wieder die Theorie gut, dass Rey die Tochter wirklich ist von Luke. Denn wenn es wirklich Lukes Lichtschwert ist, es ist ja seins,
Nein, ist das von, was ist das von Anakin?
Ja, es ist das von Anakin.
Ja, es ist das von Anakin. Oh ja, stimmt, weil ja Luke seins verliert in
5,
wenn die Hand abgeschlagen wird.
Das ist das von 5.
Das ist das von 5.
Ja,
das ist das Blaue.
Das ist das Blaue. Aber trotz alledem ne, finde ich, das ist dann auch schon wieder so ein bisschen das so Familienbande.
Ja, vor allem, weil Luke halt eben, ach Luke, sag ich schon, weil Rey ja auch die Stimme hört, also ihre quasi Kindheitserinnerung oder halt die Kindheitserinnerung von jemand anders. Aber ich denke, es ist ihre, die sie dazu führt, dass sie halt eben diese Treppe runtergeht und dann in den Keller von der Burg und dann da halt eben guckt, was ist in dieser Schachtel drin. Ja, es bleibt spannend. Ich meine, das ist das Tolle an Star Wars. Die haben einen wieder richtig so rein in die Geschichte geschmissen, haben nicht alles erklärt, haben, wenn sie was erklärt haben, auch noch eine Menge Sachen offen gelassen. So dass man ja wirklich, ja, A, man kann wieder spekulieren, B, man freut sich auf 2 Jahre Wartezeit, naja, 1,5 Jahre.
Wollte ich sagen, 1,5.
Mai 2017 ist es ja wieder vorbei.
Gott sei Dank.
Dann kommt Episode 8 im Kino.
Das heißt, wir müssen dann eigentlich quasi auch nur 1/2 Jahr auf einen Star Wars Film warten, ne?
Ja, stimmt. Jetzt noch 1 Jahr für Rogue One und dann 1/2 Jahr für Episode 8. Ja, eigentlich sollte ja Episode 7 ja auch im Mai 2015 starten, aber weil ja JJ gesagt hat, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich bin irgendwie noch nicht fertig und ich möchte es ja perfekt haben für den guten Film und so. Bitte gib mir noch 1/2 Jahr Zeit und alle haben gesagt, ja, ja, ja und ja, ich denke, sie haben alles richtig gemacht.
Ja.
Ja, ja, alleine schon, also was man jetzt ja auch weiß, also dass ja quasi, wir können ja nochmal so die Roadmap darlegen, also yes, wo wir da schon mal sind. Also nächstes Jahr im Dezember noch einmal Rogue One, dann Episode 7.
8.
Quatsch, 8, genau. Dann dann
den Han Solo-Film.
Han Solo-Film 2018.
Ja, 2019 Episode 9.
Genau.
Und 2020 den Boba Fett-Film, wahrscheinlich.
Genau, ja, das ist ja noch nicht ganz sicher.
Nee, nee, eben.
Es deutet das sehr viel auf Boba Fett. Und dann ist halt die Frage, wie es weitergeht.
Ja, und ja, was ich schön finde, ist, bei diesem Anthology-Film, haben sie ja schon mal gleich gesagt, es ist komplett losgelöst von den Episoden 1 bis 9 Filmen, sodass sie auch wirklich was Neues ausprobieren können. Hoffe ich auch, dass sie es machen.
Damit ja, wobei,
nicht zu langweilig wird, in Anführungsstrichen.
Also ich denke, also man sagt ja, hört ja schon bei Rogue One, dass dort Darth Vader auftreten wird. Also da werden sie natürlich auch, also spannend ist, dass es tatsächlich jetzt auch noch keinen Trailer oder so gibt.
Ja.
Also es wäre ja eigentlich jetzt, ich sag mal,
Zeit,
perfekt gewesen, auch jetzt sozusagen mit Episode 7, schon mal einen ersten Trailer oder so rauszuhauen, weißt du?
Ja, zumindest ein Teaser, ne?
Ja, genau, irgendwie ein Teaser, irgendwas, aber da ist ja nichts. Also bis auf dieses eine Ding, was mal auf der letzten Star Wars Celebration gelaufen ist, wo man ja den Todesstern noch einmal quasi über Endor gesehen hat und man ja mittlerweile weiß, dass es wohl darum geht, in Rogue One, wie dass die ersten Pläne des Todessterns gestohlen werden.
Ja.
Und dann quasi dort auch, ja, dass Vader nochmal vorkommen soll, der halt dann diese Rebellen dort jagt, die diese Pläne gestohlen haben. Weiß man ja nichts.
Nee, man weiß nichts.
Genauso richtig, wie jetzt gerade, was, also das läuft ja gerade auch schon bei dem Han Solo-Film. Also da hat schon jemand, habe ich mal auf einer Seite gelesen, hatte ein Agent gesagt, es ist zurzeit nicht einfacher, als um in Hollywood in ein Casting eingeladen zu werden, weil die gerade alles casten, weil die wohl jemanden suchen, der ungefähr so aussieht wie, wie ein junger Harrison Ford.
Ja, aber Aussehen wie ist ja noch nicht alles.
Ja, ja, Acting kommt dann natürlich dazu, aber ach, die laden so gerade alles ein. Also alles, was in Hollywood sich irgendwie da Schauspieler nennt und irgendwie in dieses Beuteschema, sage ich jetzt mal, passt, hat da gerade einen Termin.
Okay. Okay, okay, dann ist das so.
Weißt du, worüber ich gerade froh bin? Dass Tom Cruise so alt dafür ist.
Und zu klein.
Und zu klein, genau.
Ja.
Ja, zu klein, das würde die nicht jucken, aber einfach zu alt. Danke.
Okay. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, da sind wir doch zu einem guten Schluss gekommen. Wir wollen mehr sehen.
Ja, definitiv.
Und wir finden, Episode 7 ist wirklich mehr als gelungen. Also ich hatte viele Erwartungen, ich hatte keine Erwartungen, ich hatte ein bisschen Angst, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Ich wusste überhaupt gar nicht, wie das einzuordnen ist, weil nach Episode 1, da 1999, bin ich aus dem Kino gegangen und war so total zwiegespalten.
Ja, genau, und das war jetzt eben nicht da.
Genau, es war jetzt eben nicht da, sonst jetzt hatte ich mich einfach nur gefreut, einfach einen tollen Film gesehen zu haben, der mich richtig geflasht hat und der einfach spannend war, der mich wieder mitgenommen hat, der mich zu Hause quasi abgeholt hat und mich wieder in mein, Anführungsstrichen, Universum entführt hat. Und wieder neue Charaktere präsentiert hat, womit man mitfühlen kann, mit denen man mitleiden kann und die auch wieder neue Geschichten, neue Geschichten ist wieder was anderes, aber Geschichten erzählen. Ja, danke Disney, danke soweit.
Ja, in diesem Sinne, macht's gut, das war's, wir verabschieden uns in unsere Weihnachtspause, wir wünschen euch schöne Feiertage.
Ja, einen guten Rutsch.
Und wenn immer ihr das hört,
wir
gilt das für das Jahr, was in dem ihr das gerade hört. So.
Und möge die Macht mit euch sein.
Genau, immer. Ganz wichtig. Always.